Ja, da wären wir wieder. Eine weitere Folge. Zweikampf ohne Gutzi, aber erneut mit dem Chris Augsburger.
Wieder die Ferienvertretung.
Jawohl. Ich bin dir natürlich sehr dankbar, dass du noch einmal erscheinst.
Hey, sehr gerne. Hat unglaublich Spass gemacht letzte Woche. Und jetzt bin ich ja nicht mehr der klassische Gast, sondern der Co-Host, oder wie sagt man?
Ja, irgendwie so. Ich glaube, der Gutzi ist schon ein bisschen neidisch. Dass du jetzt die ganze Zeit hier hockst, er hat schon geschrieben, ob er überhaupt noch zurückkommen
darf. Er soll jetzt noch ein bisschen Sonne tanken. Und wir genießen den Nebel hier.
Er hat uns gleich noch eine Sprache gemacht. Ich tue es jetzt mal abspielen. Du musst halt jetzt 4 Minuten lang Geduld haben.
Hey zusammen, wieder mal ein Lebenszeichen von mir. Ich bin Amazonas gerade hier im Regenwald, im Brasilianischen. Ich bin jetzt gerade dort angekommen, also wirklich ganz eine andere Welt hier. Bin gespannt, was mich da alles erwartet. Ganz, ganz liebe Grüße ins Radiostudio. Und natürlich sehr cool, Chris, bist du wieder dabei? Ja, du hast das sehr gut gemacht, muss man sagen, bei deiner Premiere letztes Mal. Und ich glaube, ich muss dann nach meinen Ferien dann irgendwie schauen, dass ich das Plätzchen wieder habe in diesem Studio. Vielleicht müssen wir das zusammen ausjassen, mal schauen. Aber zuerst wollte ich jetzt noch ein bisschen erzählen, was ich zu Rio erlebt habe, weil dort bin ich auch auf Fußball schauen. Und ich denke, die uns auf Instagram folgen, die haben das durchaus mitbekommen, was dort gelaufen ist. Ich habe durchaus ein bisschen Content geshared auf unserer Plattform. Und ja, ich bin nämlich 2 Matches geschaut, und zwar 2-mal im Maracanã. Am Freitagabend bin ich Fluminense gegen Grêmio Porto Alegre geschaut, ein Meisterschaftsspiel in der brasilianischen Liga, wo ja, also Mittelfeld von der brasilianischen Liga im Moment. Beide sind eigentlich grosse Clubs, beide aber nicht ganz so mega erfolgreich im Moment. Und ja, es ist trotzdem eine sehr, sehr geile Stadionerfahrung gewesen. Es waren irgendwie 35'000 Zuschauer im Maracanã, wo jetzt glaube ich 80'000 Plätze, also so halb voll. Aber die, wo wir gsi sind, sind sehr, also eigentlich recht clever gemacht gewesen, weil die wirklich einfach ja, die Hälfte vom Stadion sozusagen gefüllt haben. Und alle, das ist das Geile in diesen Stadien in Brasilien, das Fußballschauen in Brasilien, es ist nicht wie bei uns, wo einfach eine Seite kommt und singt und macht und tut, also klassische Kurve, und der Rest sitzt einfach, sondern es stehen alle. Und alle in diesem Stadion haben das Liebe, ja. Übrigens, Fluminense, absolut legendäres Liebe. Nick, du wirst dann auch eins bekommen. Also, du weißt es ja schon, aber ich bringe dir ja eins ein. Übrigens, mit dem Namen hinten drauf bei dir, Thiago Silva. Thiago Silva, Innenverteidiger, immer noch grossartiger Kicker. Das hat man auch in diesem Match gesehen. Ja, es war ein sehr geiles Spiel, 2-2 ausgegangen am Schluss. Und ja, es war Action drin, geile Stimmung, coole Vibe, alles drum und dran. Noch eine lustige Situation hat es gegeben mit Marcelo, der spielt inzwischen neben Fluminense. Und der hat eigentlich eingewechselt werden, aber da hat es irgendwie eine Diskussion gegeben. Und dann in der gleiche hat er eingewechselt werden, er ist im Stadion auf Grossleinwand gezeigt worden, wie er wieder hässig abgehockt ist und genervt reingeschaut hat. Ich glaube, nachher in der brasilianischen News war ein recht grosses Thema gewesen. Und ich glaube auch noch ein bisschen darüber raus, weil eben, es ist alter Marcelo. Also man sieht, es sind durchaus auch grosse Stars vom Platz gestanden. Und ja, das war schon sehr geil gewesen. Aber ich muss sagen, das, was ich am Sonntag erleben durfte, war wirklich nochmal eine Steigerung vom Ganzen. Und zwar bin ich als brasilianische Cup-Finale, als Heimspiel gegangen. Von Flamengo gegen Atlético Mineiro. Und das war einfach grossartig gewesen. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist im auch recht schwierig war, Bille zu bekommen. Ich habe schlussendlich wirklich einfach mein Budget über den Haufen gerührt und gesagt, ja, egal. Weil es nicht möglich war, auf normale Art und Weise Bille zu kaufen. Bei Fluminense war es übrigens so 5 Franken gewesen, Bille. In dem Fall ein bisschen teurer. Und es hat sich aber definitiv gelohnt, weil es ist wirklich einfach grossartige Stimmung war. Ausverkauft zum Maracanã, ein riesiges Stadion. Alle stehen, alle haben das Flamengo-Libre. Und Flamengo da ist so gross, das ist unvorstellbar, wie gross das ist. Und eben das ganze Stadion singt und macht und tut, eben die in der Story gesehen haben, die haben es gesehen sozusagen, also es war wirklich eine geile Atmosphäre in dem Stadion. Und also halt wirklich nicht nur wie gross und alles, ich war schon in vielen grossen Stadien gewesen, aber dass alle so abgehen, dass das von der Engel, das ist wirklich krass gewesen. Da hat es nicht eine koordinierte Fankurve, also, sondern überall stehen, überall singen, alle möchten den Tönen. Es hat auch vor dem Match eine Choreo gegeben, wo ich plötzlich noch zumindest drin war. Auch geil. Also von dort her wirklich eine geile Erfahrung. Und Flamengo hat das Spiel 3-1 gewonnen. Und eben die Stimmung, wenn sie das Goal geschossen haben, richtig, richtig, richtig krass. Also wirklich sehr, sehr heftig und darum unbedingt empfehlenswert. Und bevor ich jetzt so wieder eine zu lange Sprachnachricht mache, weil der Nick hat schon gefunden, ich habe jeweils nach dem Match eine gemacht und der Nick hat gefunden, dass ja, man kann nicht etwa drei abspielen lassen. Darum habe ich das jetzt nicht gemacht. Darum haben wir jetzt eine zusammenfassende. Ich hoffe, man kann sie brauchen. Ganz, ganz liebe Grüße und noch viel Spass bei der Folge. Und ich bin gespannt, was der Chris uns damals gut berichtet.
Wir haben also fest, 4,5 Minuten sind für den Gutzi noch keine lange Sprachnachricht. Ihr wisst also jetzt, mit was ich zu kämpfen habe. Nein, liebe Grüße gehen natürlich zurück nach Brasilien. Tönt spannend. Bist du schon mal in Brasilien im Match geschaut?
Nein, leider nicht. Aber noch schnell Bezug auf Marcello. Der ist ja nicht eingewechselt worden, hässig sind und der hat den Vertrag jetzt aufgelöst.
Ja, das ist... er hat mir eben... an dem Abend haben wir noch zusammen geschrieben und dann war eben so ein Thema, was dort alles für prominente Spieler auf dem Platz sind. Und eben am nächsten Tag habe ich dann wirklich auch in den Nachrichten gesehen, ja, der Marcelo hat sich verabschiedet bei Fluminense. Und,
ja, als Ex-Real-Star muss er sich das nicht mehr geben.
Ja, wahrscheinlich. Es ist noch witzig, dass dann der Gutzi ausgerechnet an dem Spiel war. Als er mir aus dem Stadion das Bild geschickt hat, habe ich gesehen, was die für Trikots haben. Ich dachte, das weiss, muss man jetzt also auch mit heimbringen. Allgemein mega, mega geil, was die für Trikots dort tragen.
Sind das die gestreiften?
Ja, genau. Die
haben so blau-rot, irgendwas
gestreift. Ja, irgendwie drei verschiedene Farben oder so, aber richtig speziell. Und aber auch die anderen Teams, die er jetzt ist gelungen und so. Also,
ja, es muss sicher unglaublich sein. Aber so, wenn er auch sagt, von der Stimme ganz anders als wir hier in Westeuropa. Ja, ich glaube, von der Fankultur. Du siehst auch auf Insta die Fan-Kurven-Videos. Also meistens Gänsehaut. Aber geschafft habe ich es gleich noch nie. Ich bin, glaube ich, noch nie an einem Fußballmatch im Ausland im privaten Rahmen gewesen. Meine Frau ist nicht ganz so fußballbegeistert. Ah.
Kannst du nicht einmal noch sagen, ich gehe noch schnell dort hinter den Stadion? Habe ich das übrigens auch schon mal gemacht.
Und du bist noch zusammen mit ihr?
Ja, ja. So, wenn das nur so schnell für 1-2 Stunden ist, also nur schnell für Match. Dann.
Vermutlich ist sie froh, sie hat sie mal Ruhe.
Genau, mal Ruhe. Nein, aber ja. Gutzi empfiehlt euch allen draußen mal auf Brasiliens Spiel zu schauen. Gehen. Ich glaube, machen wir ein Hökli dahinter. Hey, Chris, bevor wir da irgendwie eingehen, mega crazy Woche. Also bei mir war es so, irgendwie mit all diesen Themen, vor allem auch politisch, gell? Election Night und am nächsten Tag ist ja noch Chaos in der deutschen Bundesregierung ausgebrochen. Und ich finde das immer noch crazy, weil ich verfolge das schon auch mit so als Medienmensch. Und in so Wochen ist es zum Teil manchmal noch schwierig, wenn dann so am Abend so, es ist wieder Champions League. Und einfach so den Schalter wieder umlegen können und sagen, ja, das ist jetzt alles mit dem, was ich mich jetzt 24 Stunden lang mega fest befasst habe, ist jetzt eigentlich egal, jetzt ist wieder Fußball. So, es gibt es nicht oft. Meistens ist schon in meinem Leben eigentlich Fußball ganz klar das Oberste auf der Liste. Und wichtiger quasi als alles andere. Aber diese Woche hat es tatsächlich so einen Moment gegeben, wo ich so gedacht habe, so, ja. Es ist halt schon nicht das Wichtigste, wo man darüber berichtet.
Das kleine Problem auf dem Fußballplatz, eben verglichen ja. mit Weltpolitik. Ja. Das ist schon verrückt. Ja. Aber wie das die wichtigste Nebensache eigentlich in den Hintergrund geraten. Ich habe ein gutes Beispiel: Champions League-Zusammenfassung am Dienstagabend zwischen Real und Milan. Und Valencia auch unglaubliche Katastrophe mit diesen Flutopfern gehabt. Das ganze Stadion hat gedacht an die Opfer. Und du machst nachher eine Zusammenfassung von einem Fußballspiel. Ja, nimmst du jetzt die Thematik in so eine Zusammenfassung rein? Weil der, der sie schaut, der will eigentlich den Match sehen. Das ist noch so ein schmaler Grab für ihn.
Ja.
Aber wo trennst du den Alltag mit dem Fußballgeschäft eigentlich?
Ja, und ich glaube, es wird auch immer schwieriger, auch eben aus unserer Sicht. Weil jetzt zum Beispiel gestern hat es ja in Holland, glaube ich, bei Maccabi Tel Aviv, wo auswärts bei Ajax war, oder? Oder ich weiß nicht, ob es gegen Ajax war, aber auf jeden Fall in Amsterdam hat das Spiel stattgefunden. Und ich glaube, die Fans haben, Auswärtsfans von Tel Aviv, haben 3 Minuten gestört, extra, aus Protest. aus einem politischen Protest. Ich habe jetzt auch kein Halbwissen verbreiten, aber ich habe Videoszenen gesehen. Und eben dann ist natürlich schon die Frage, also es hat irgendwie mit der spanischen Regierung zu tun, wo sie irgendwie unzufrieden gewesen sind. Ich weiß nicht, ob sie zu wenig Unterstützung bekommen oder so. Und dann ist natürlich schon die Frage als Journalist, nimmst du das rein? Hat das überhaupt Platz in so einer Zusammenfassung? Oder? Also klar, jetzt wir vielleicht, wo schreiben, könnt das eher mal noch verpacken. Aber ich denke, jetzt bei euch dort unter Zeitdruck mit diesen Beiträgen
ist es schwierig. Ja, aber man hat auch nicht viel Zeit für so ein Thema irgendwie korrekt zu verpacken oder korrekt zu erklären. Da brauchst du irgendwie 45 Sekunden bis eine Minute und du hast eine Zusammenfassung, die 4 Minuten geht. Yeah. Darum, aber genau so Sachen sind unglaublich schwer zu gewichten. Tun wir dort wie so ein bisschen den Gedanken auf und konzentrieren uns wirklich nur aufs Fußball, dass man eben dort auch so ein Ventil hat, nur den Fußball, oder nehmen wir politische Sachen rein? Das ist nicht immer ganz, ganz einfach.
Fällt dir das einfach, so ein bisschen Sport und Politik zu trennen? Weil also ich habe mega Mühe damit, oder ich tue es auch immer wieder thematisieren.
Ja, also, das ist eine gute Frage. Also als Privatperson beschäftigt mich Politik, interessiert mich gewissermaßen an Politik, was passiert auf dieser Welt. Hankerum sehe ich schon so als Breakout das Fußballspiel, die 90 Minuten, wo man das vielleicht auch mal kann, bei allem Tragischen, was auf dieser Welt passiert, mal hinter uns lassen und dann nach diesen 90 Minuten wieder den Fokus auf eben etwas Wichtigeres als eben den Fußball zu legen. Und darum tue ich mich nicht ganz so schwer für der Zeitraum, weil es ist ein kurzer Zeitraum, die 90, die 120 Minuten. Aber dort gelingt es mir eigentlich.
Das Schöne ist ja auch, eben, wir beschäftigen uns ja hauptberuflich schon auch in einem Rahmen. Also jetzt, ich denke jetzt vor allem an die Challenge League, bei der ist es noch die Super League. Aber es ist ja eigentlich noch so ein bisschen heile Welt. Oder? Es stecken keine Millionen aus irgendwelchen dubiosen Staaten dahinter oder so. Noch nicht. Also ja, es hat ja schon leichte Anfänge, leichte Tendenzen gegeben mit GC zum Beispiel. Aber ja, also es ist eigentlich noch eine heile Welt, oder? Man muss jetzt noch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen.
Man muss immer so ein in Relation setzen, was die Probleme da sind. Aber die Challenge League ist eigentlich schon unsere Liga.
Ja.
Würde ich sagen.
Oder? Ja, also auf jeden Fall. Da werden wir auch heute garantiert noch drauf zu sprechen kommen. Da machen wir gar keine Sorgen. Wir haben ja, wo wir da überlegt haben, wie wir jetzt heute in unseren zweiten Tag gehen, habe ich gedacht, es sollte ein bisschen weniger so, ja, ich habe einfach den Gast, den Chris, da, sondern wir wollen ein bisschen zusammen natürlich auch schwätzen. Und die uns schon aufmerksam in den letzten paar Wochen zugelassen haben, die wissen ja, wir wollen wieder die Schlagzeilen durchgehen von der Woche. Jetzt haben wir beide 3 Schlagzeilen mitgenommen, heute in das Gespräch rein. Ich weiss nicht, du bist der Gast, ich würde sonst den ersten Punkt würde ich dir überlassen, dann kannst du mal mit deiner Schlagzeile loslegen.
Also ich gehe nochmal zurück ins Super League-Wochenende. Ich nochmal das Europäische dazwischen lassen. Nochmal Super League, Zürich gegen IB, der Schuhwurf von Joel Monteiro. Der hat ja nicht nur in der Schweiz für hohe Wellen gesorgt. Ich habe eine Schlagzeile gefunden auf rtl.de. Also in Deutschland war das auch Thema gewesen. Und ja, wie wir RTL kennen, die müssen es so ein bisschen problematischer oder ein bisschen reisserischer formulieren. Sie schreiben, bizarre Tätigkeit, Fußballstar wirft Gegner Schuh an den Kopf. Ganz so tragisch war es ja nicht. Aber klar, die Szene, die hat es reden gegeben. Hast du das schon mal erlebt?
Nein.
Du bist schon lange im Fußballspiel.
Ja. Nein, wirklich nicht. Es ist immer wieder überraschend, was so für Aktionen passieren. Und dann musst du irgendwie feststellen, dass du das wirklich noch nie gesehen hast. Ich habe ja auch selber geshootet und so. Also das ist schon sehr, sehr eine spezielle Aktion, um sich beschweren. Vor allem halt auch irgendwie noch Irrsinn, weil ich glaube, er hätte ja den Cresio wirklich nicht treffen wollen. Aber trifft ihn dann halt gleich.
Aber wie fest, das weiß ich auch nicht. Logisch, die Aktion, die geht nicht. Eine Vorbildsfunktion. Das kann er sich nicht erlauben. Aber wie fest ist er wirklich getroffen worden, das weiß ich nicht.
Das Geile ist ja auch einfach die Kadenz als Skandal, wo der Match an und für sich geboten hat. Das hat ja schon mit dem Scheich Condé angefangen, wo sich beim FC Zürich geweigert hat, auf der Ersatzbank zu hocken, weil er so enttäuscht darüber war, dass der Monisin quasi nicht in die Startelf setzt. Auf die Bank setzt, dann weigert er sich dann leider sich an und geht auf die Tribüne hocken. Also so hat es ja schon mal angefangen. Und dann ja, leistet sich der Monteiro den riesen Bock. Ja, was man natürlich auch noch muss sagen, Kriesu, ja, also. Denkt vom schauspielerischen Talent her, kann er, also muss er sich keine Sorgen machen, nein, was er nach der Karriere anstreben tut. Ja, oder?
Den, den wir noch nicht gesehen haben, der ist etwa, was ist der, 1,93, 94 gleich oder ähnlich gleich gross wie ich. Und wirklich ein Büffel, der hat Masse, also an Power und Kraft. Also ein Windstoß, lässt ihn nicht auf den Boden bringen.
Dass der überhaupt gemerkt hat, dass er ihn irgendetwas gestreift hat. Also, ja. Ja, Irrsinn. Klar, rote Karte am Schluss, folgerichtig. Ja, und irgendwo durch spricht es halt auch für die Phase gerade. IB haben wir ja mega fest thematisiert, schon in unserer letzten Folge. Ja, so Sachen passieren halt einfach nur, wenn der Ischo...
Ja, die Zündschnur kurz ist, der Druck gross. Aber wenn die Leader wären mit irgendwie 4, 5, 6 Punkten Vorsprung, ich weiß nicht, ob er sich zu dieser Aktion hätte hinreissen lassen. Ich kenne ihn nicht persönlich, den Joel Monteiro, aber ich schätze nicht, wenn ich ihn so beobachte, nicht als der größte Hitzkopf ein.
Nein. Und vor allem, eben, also normal, er kann ja die Schuhe werfen, aber rühren am Boden und nicht irgendwie. Also, so, ja, irgendwie.
Aber hast du die Reaktion gesehen? Im Bild hat man es ja gesehen, er rührt.
Ja.
Und wenn er dann schaut, merkt er, nein, nicht so gut.
Eigentlich, der Schuh ist in der Luft und ja. Du siehst, dass seine Gesichtszüge haben geleistet. So.
Das kommt nicht gut.
Bist du im Stadion gewesen, eigentlich?
Nein. Hat tatsächlich frei gehabt.
Ja, stimmt. Aber du hast vorher den Marathon gehabt. Genau. Du bist am Freitag noch zu Genf gewesen. Genau. Ja. Also wirklich wahnsinnig. Und eben, genau, um dort vielleicht noch schnell den Kreis zuzumachen, also Scheich Condé nachher, Moniz, können wir vielleicht auch noch schnell darüber schwätzen, wenn wir irgendwie bei dem Match sind. Also klar, müssen wir nicht darüber diskutieren, was der Condé gemacht hat. Ja, es hat scheint mega ausgerastet noch in der Garderobe. Klar, das kannst du nicht bringen, wenn du Fußballprofi bist. Aber es ist schon gespässig, wie... Unter dem Moniz jetzt so die Geschichten sich häufen. Es ist ja nicht das erste Mal die Saison, wo jetzt ein Spieler.
Ja.
Ja.
Ich finde es extrem spannend. Wir sind ja wie nicht dabei gewesen. Wie hat der Moniz am Conde gesagt, Kollege, du bist heute auf der Bank? Es könnte ja so gewesen sein, dass er ganze Woche gut trainiert hat, Moniz ihn lobt und am Freitagabend sagt er, du los, bist du auf der Bank. Also, es könnte aber auch ganz anders gewesen sein im Sinn von, einfach die ganze Woche schon den Leckmer eigentlich rausgehängt hat. Also wir sind wie nicht bei der Vorgeschichte dabei gewesen. Und darum ist es noch schwierig. Wir kennen einfach ja, so ein bisschen die Aussenwahrnehmung und so. Aber es ist sicher eine spezielle Situation. Yeah. Und jetzt hat er sich ja entschuldigt. Und ist eigentlich ja wieder mit dabei. So, wenn ich es irgendwie gelesen habe.
Es ist schon gemutmaßt worden. Entweder muss jetzt der Conde gehen oder sonst muss der Moniz seine Sachen räumen. Aber einer von beiden. Und er hat ihn ja so angezählt nachher, unter anderem auch bei euch. Also, da sind ja wirklich auch schon Horrorszenarien gemalt worden. Aber ich finde es schon krass, oder? Du hast Anfang der Saison hast du das mit Makita gehabt. Dann ist das mit Bayrami dazugekommen. Jetzt ist der Vorfall. Also, er muss irgendwie einfach eine Art haben, wo schon sich sehr krass unterscheidet von dem, was sich die Spieler wahrscheinlich gewohnt sind. Weil sonst würde es doch nicht so viel Vorfall geben.
Aber er ist vermutlich eben so mit einer Art, wo einer forschen Art irgendwo gegenüber. Er ist ja bei den Interviews relativ fordernd und sagt klar, was er denkt. Er tut da nichts schön reden. Oder wenn wir eine scheiß Frage stellen, ja, dann sagt er es dir auch, was für eine scheiß Frage das war. Was ich eigentlich gerne habe. Aber ich glaube, die Spieler müssen sich vielleicht ja, wieder daran gewöhnen. Und hankerum, auf dem Platz, dort läuft es ja.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwo hintenrum tümpeln. Die spielen ja vorne mit.
Aber ich sage immer, das läuft genau so lange gut mit ihm, wie die Resultate da sind. Weil wenn die Resultate nicht da sind, dann fangen die Spieler an zu rebellieren, die momentan unter ihm zu beißen oder zu leiden haben. Und dann... Ich habe das Gefühl, das wird so enden, dass dort irgendein kracht, wenn er die Mannschaft verliert. Ich habe ja, irgendwie so. Es gibt da ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, wenn ich auch schon so Trainer, die relativ tough unterwegs sind und eben den Spielern einen ganz klaren Tarif durchgeben. Das kommt nicht immer gut aus. Es hat auf jeden Fall Eskalationspotenzial.
Ja, definitiv. Hankrum, vielleicht managt er den, eben so eine, sagen, Resultatkrise unglaublich gut. Darum, ja, so was die Zukunft wird zeigen, werden wir sehen.
Ich komme mit den zweiten Schlagzeilen. Und zwar ist es sehr schön. Wir haben ein Doppelinterview gehabt diese Woche. Ich mache eine Eigenwerbung an dieser Stelle. Ist heute erschienen bei der Aargauer Zeitung. Wir haben mit Marvin Hübel über die aktuelle Challenge League-Saison geschwätzt gehabt. Mit dem Goalie vom FC Aarau. Goalie-Talent, darf man immer noch sagen. Ist erst Anfangs 20. Und die Schlagzeile lautet, einfach, dass ich sie noch schnell vorgelesen habe. Aarau-Torhüter Marvin Hübel ist schon in seiner zweiten Saison ein Führungsspieler. Manchmal muss man ein Sauhund sein, sagt er. Wir haben ein bisschen mit ihm darüber geschwätzt, so, dass er gerne mal, wenn es ein bisschen Rudelbilder gibt auf dem Platz und so, dass er das.
Ist er?
Ja, manchmal kommt er recht aus sich raus und geht trainieren. Also immer, wenn er auf dem Platz irgendwie sieht, da dort hinten.
Aber es ist, glaube ich, so eine Goalie.
Goalie-Krankheit?
Krankheit würde ich jetzt nicht sagen. Aber auch, ja, Fayulu letztes Mal war auch ganz mit drinnen, dort mit Schmid Köbels bei Sion St. Gallen. Ein Janik Brecher war ja auch oft am Schlichten oder dort irgendwo rundherum. Also, ich glaube, schon so Goalie-Ding.
Es ist einfach.
Sie sind auch immer die Größten. Vielleicht
was
drum.
Ja, was mir. Gut, das trifft jetzt beim Hübel nicht zu, aber. Aber was mir schon noch imponiert hat, ist einfach, also ich kenne ihn ja jetzt schon relativ lange, ist ganz ein ruhiger vom Typ her, aber eben auf dem Platz ist der Schalter umgelegt, oder? Dann wird er quasi zum Psycho, oder? Und die Goalies sind einfach so. Also das ist, mega oft so, dass Goalies neben dem Platz komplett anders sind als auf dem Platz.
Aber es ist schon so ein eigener Spielertyp in dem Sinn, die Goalies, habe ich das Gefühl.
Mega.
Aber ich hätte es überhaupt nicht so eingeschätzt, der Hübel.
Vor allem, also ich glaube, es ist halt auch einfach so ein Goalie-Ding, dass man ein bisschen, ja, immer probiert, ein bisschen zu provozieren und so, die gegnerischen Stürmer, gell? Vielleicht holt sich der andere noch geile Karten ab oder so. Also das ist schon, warum ich darauf komme, wir sind im letzten Freitag in Garus auswärts gewesen und haben über das Spiel gegen, also zwischen Etoile Garus und dem FC Aarau berichtet. Und es war total hitzig. Also lecco mio.
Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen.
Ja.
Ist nicht ganz so übergekommen.
Ja.
Aber wie ist es dort in diesem Stadion? Ich bin noch nie in diesem Stadion gewesen.
Hey, es ist auch für mich, also ich sage jetzt mal, nicht der grösste Kulturschock, weil ich schon auch vieles im, sage jetzt mal, so Provinzfußball gesehen habe oder im Amateurfußball gesehen habe. Aber es ist halt wirklich, also, ja, eine alte Bruchbude, gell? Also, aber es hat eben gleich auf eine Art und Weise noch Charme. Also es ist jetzt so, zum Beispiel Verpflegungsstand, wo du hast, also Stand, es ist ein Stand. Und es ist eigentlich so wie so ein kleines Club-Beizli oder so, also so wie bei deinem Dorfclub halt so ein Dorf-Club-Beizli gibt. Und dort kannst du irgendwie alles haben, dort haben sie dann Fondue und so angeboten. Also,
aber sonst sind die Westschweizer so mit Catering oder so Food immer anders als die Deutschschweizer
Club. Also hast du wahrscheinlich einfach eine halbe Stunde müssen warten. Wir haben uns das jetzt nicht gegeben. Aber dann irgendwie nebendran haben noch die F-Junioren noch Kuchen verkauft und für die Aarauer haben sie da so ein sind ein Willkommensschild selber gemalt und so. Also schon noch herzig. Und wenn du auf der Tribüne gehockt bist, hat er auch noch einen gehabt, der die Leute so ein bisschen zugeordnet hat. Und dort hat es so selber gemalte Schildli gehabt, wo so, ich weiß auch nicht, was da drauf gestanden ist, so Hopp Etoile Garus oder so. Also so zum Heimteam anführen. Und auch so selber bastelt von irgendwelchen Kindern. Mega herzig eigentlich. Ja, ja. Medienplatz bist du irgendwie auf so alten Kinostühlen gehockt. Also, es ist wirklich. Ja.
Ein legendärer Ausflug.
Ja, aber eben wirklich hitzig. Ich glaube, die haben etwa gar einen brutalen Lauf, glaube ich, gerade. Du hast ja wirklich gemerkt, die haben das Selbstvertrauen. Die werden voll gepusht vom Heimpublikum. Sie zählen ein bisschen abenteuerlich, ist mir auch noch aufgefallen. Sie haben dann irgendwie, ich glaube, es irgendwie 1700 Leute oder so ausgerufen. Ja, und es hat dann irgendwie so eher nach 800 ausgesehen. Aber ja, was soll's. Sie sind voll im Fußballfieber. Ich glaube, das kann man festhalten. Die Mannschaft geht vorwärts und die lassen sich auch effektiv nichts gefallen. Also oftmals als Aufsteiger bist du dann vielleicht eher so als Neuling in der Liga, ja, mal schauen. Aber da ist eben so ein Vincent Rüffli oder so, der hat jede Gelegenheit genützt, um irgendwie noch etwas zu provozieren. Und eben darum bin ich jetzt so in diesem Interview mit Marvin Hübl dazu gekommen, dass wir über das Hitzige ein bisschen geschwätzt haben.
Hast du das Gefühl, die Challenge League ist hitziger als die Super League? Jetzt rein so, weil es ein bisschen weniger Kameras hat, weil es ein bisschen weniger Fans im Stadion hat. Ich meine, bei Basel, IB, da, ja, da hat es knapp 30'000 oder so in einem Stadion, wo die beobachten. Ja. Aber eben die Challenge League, 1'700, vielleicht 800. Hast du das Gefühl, das ist ein Unterschied für die Spieler, dass sie vielleicht dann nochmal ein bisschen verbaler sind, so ein bisschen mehr?
Ja, ich würde jetzt mal behaupten, es gibt schon einzelne Spiele, wo du vielleicht merkst, aber ich glaube, es hat dann eher auch damit zu tun, dass der Schiri mal eher noch das Spiel ein bisschen aus den Händen verliert. Weil in der Super League hat er den VAR inzwischen. Und da merkst du natürlich...
Hat gut funktioniert am Wochenende. Entschuldigung.
Alles gut. Aber ja, es ist halt, gell... In der Challenge League gibt es einfach immer noch relativ offensichtliche Fehlentscheidungen, weil es halt einfach, wenn es keinen VAR gibt, merkst du eigentlich gerade in diesen Zeiten, wie extrem ja, halt der Unterschied kann sein und wenn der Schiedsrichter keine Hilfe hat. Und das kann schon dazu führen, dass zusätzlich halt die Emotionen noch voll aufkochen während dem Spiel. Und darum ja, also definitiv glaube ich, dass die Challenge League schon eher eine hitzigere Liga ist wie die Super League. Ich habe jetzt aber auch nicht so ein Spiel in Erinnerung aus den letzten 1-2 Jahren, wo ich jetzt könnte sagen, ja, das ist jetzt komplett deeskaliert. Also ich glaube, die Chiris haben gleich ein gewisses Niveau. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie Amateurfußball, wo dann...
Nein, aber es hat ja auch oft irgendwie Super League-Schiedsrichter, also wo die Challenge League spielt, pfeifen. Oder ich kann mich erinnern, mal Schaffhausen vor etwa 3 Wochen, wo nur Schneider pfiffen hat, wo 2 Wochen vorher das Champions League Spiel pfiffen hat. Also es sind nicht einfach nur so Ausbildungsliga für die Schiedsrichter. Also es hat auch schon durchaus die Profis eben drunter.
Was man sicher kann festheben kann, ist, da wird es wahrscheinlich bis zur Super League wird das so sein, aber Westschweizer Mannschaften sind tendenziell einfach immer ein bisschen hitziger unterwegs. Es wird mehr geflucht, es ist laut beim Coaching-Staff und das zieht sich eigentlich bis in die Promotion League rein. Also ja, eigentlich Tessiner Mannschaften auch noch. Aber du weißt einfach immer, wenn Westschweizer oder Tessiner als Gegner hast, dann wird es emotional. Dann wird es auch in den einzelnen Zweikämpfen wird's ein bisschen dreckiger, ein bisschen hitziger. Und das sagen dir auch alle Spieler.
Ich habe das Gefühl, das ist das Mentalitätsding auch. Ich habe jetzt übrigens noch schnell die Fairness-Tabelle von der Challenge League angeschaut. Und die unfairste Mannschaft, was denkst du? Sie kommt aus der Westschweiz.
Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, es ist Nio.
Nein, nebendran, Stade Lausanne-Uschi.
Ah, okay, ja. Das aber das ist schon immer, Stade Lausanne-Uschi ist wirklich auch schon immer eine dreckige Mannschaft. Das stimmt, ja.
Und Aarau ist die Fairste übrigens.
Das war ja schon etwa die so, gewesen, dass sie den Preis am Schluss geholt haben. Und wir haben es eben auch schon mal ein bisschen bemängelt. Weil manchmal ist es wirklich ein bisschen böse. Ist eben schon noch
23 Gelbe, ja. Im Vergleich zu Stade Lausanne-Uschi. Dann nur 27 ja. Gelbe, aber schon 4 Rote. Ja.
Also ich kann nur sagen, eben jetzt nach dem Schlusspfiff in Garusch ist wirklich, dass der Fasli zum Beispiel müssen zurückgeben, sonst wäre er auf einen losgegangen. Okay. Also es ist wirklich... Das sind dann die Spiele, wo du dann weisst, nach dem Schlusspfiff, okay, boah, da war easy Pfeffer drin, wenn nach dem Schlusspfiff die Spieler nicht einfach Handshake geben können, sondern eben dann noch zurückgehabt werden. Ja, also das ist wirklich ein grosses Kino gewesen. Übrigens, auch noch ein Take, bevor wir dann zu den nächsten Schlagzeilen gehen, aus dem Interview mit dem Marvin Hübl. Also es ist ja auch ein bisschen obvious, weil man hat keine grosse Mannschaft jetzt mehr in der Challenge League. Also was heisst gross? Ich sage jetzt einfach mal Budget über 10 Millionen für die erste Mannschaft. Und er hat gesagt, vom Gefühl her hat es ein bisschen abgenommen, das Niveau in der Liga. Hast du auch den Eindruck?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es im Vergleich mit vorderen Jahren spielerisch gesehen oder niveaumässig abgenommen hat. Mhm. Ich könnte es jetzt nicht festmachen an irgendetwas, sondern einfach wirklich einfach ein Eindruck, den ich habe, wenn ich Challenge League schaue. Mhm. Aber ich weiss nicht, ob es daran liegt, ja, weil eben grosse Fälle. Meine letzte haben wir Sion gehabt, die vorderen Jahre haben wir das Lausanne-Buch gehabt, GC gehabt, noch viel früher, glaube ich, 16 in Zürich. Ob es an dem liegt?
Ja, weil manchmal tun sich ja eigentlich die grossen Mannschaften auch noch schwierig. Also ich mag mich jetzt erinnern, Sion hat jetzt alles andere wie einen riesen glanzvollen Start hingelegt letztes Jahr in der Challenge League. Sie sind einfach am Schluss aufgestiegen, weil sie am konstantesten waren. Aber die haben ja auch nicht jetzt jede Mannschaft ihren Gegner komplett überlaufen. Das Ding ist, glaube ich, einfach, sie hätten es können. Sie wären immer dazu bereit gewesen, vor allem sie auch, weil die haben einfach einen super League-Kader gehabt.
Ja, das siehst du ja jetzt. Logisch, jetzt läuft es nicht ganz so gut. Ich glaube, seit 9 Spielen wartet es auf einen Sieg. Aber das Kader ist ja mehr oder weniger eigentlich genau das gleiche wie letzte Saison. Also punktuelle Veränderungen. Aber ich glaube auch, die hätten immer noch eine Schippe können oben drauf legen. Aber sie haben ja Gegner dominiert, aber nicht resultattechnisch dominiert, habe ich so den Eindruck gehabt. Die gewinnen zwar mal 2-0 gegen Schaffhausen, das reicht ja, das gibt auch die 3 Punkte.
Ja, klar. Hey, wir machen weiter mit deiner Schlagzeile.
Ja, willst du in der Challenge League bleiben oder eher so ein bisschen europäisch oder zum BSC IB?
Wenn du etwas in der Challenge League hast, ist gut, weil ich kann dann vielleicht nochmal anschliessen. Also.
Ich habe heute die Sendung mit dem Rich Munzi, unser Experte, und mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, Rich, was verbindest du mit dem Rheinpark-Stadion in Vaduzen? Er hat gesagt, 2 Sachen. Als er in der Super League gespielt hat, hat er dort nie ein Goal geschossen. Und mit Thun hat er das Paraschiespiel 0-2 verloren, wo er schlussendlich den Abstieg besiegelt hat für den FC Thun. Also der kommt mit sehr positiven Gefühlen heute auf Vaduz. Und das ist so für mich die Schlagzeile. Trotzdem lächeln, hat er gesagt.
Ah, der Rich Munzi, ja. Das ist, ja, also, unglaublicher Kicker eigentlich gewesen, oder? Mit einer gewissen Durchschlagskraft. Ich glaube, in Thun lieben sie nicht noch, oder? Aber, ja, also, ich weiß gar nicht, welchem Jahr ist das gewesen?
Also, Parage, ja. Ist August 2020 gewesen, ja. Mit 1000 Zuschauern, noch wegen Corona-Massnahmen.
Ah, stimmt, ja.
Es war jede 2 Reihe gesperrt. Also es hat eh nicht so viel Stimmung im Rheinparkstadion, aber wenn du nur 1000 hast. Und ich weiss noch, es war ein brutal heißer Augusttag, geschwitzt. Mhm. Und nachher Thun, der Superligist, verliert 0-2. Und mit diesen Erinnerungen kommt er heute wieder
nicht, rauf. Thun hat eine mega starke Rückrunde dort eigentlich gespielt. Es gab sogar Tabellen 3. Das war die drittbeste Mannschaft der Superliga in der Rückrunde.
Ja, und verpasst jetzt noch irgendwie im letzten Moment. Sie hätten gewinnen müssen. Ja. Und ich glaube, Zürich ist unentschieden. Und nachher irgendwie so in den letzten paar Minuten sind sie eigentlich auf dem Barrageplatz geblieben.
Es ist schon krass, oder? Wie jetzt dem auch mal schnell gehen kann. Oder? Inzwischen hat man irgendwie fast das Gefühl, ja, Thun ist eigentlich ein VR auch so. Inzwischen einfach ein Challenge League-Verein. Aber ja, eigentlich jahrelang sich gut gehabt, Top-Job gemacht, immer wieder gute Kickers bei sich gehabt. Ja, das Zusammenspiel dort mit IB hat gut funktioniert. Also, ja,
aber eigentlich gehört es ja schon in die Superliga, finde ich.
Ja, ja, absolut.
Also rein von der Grösse, von der Region, vom Stadion, von der Infrastruktur, vom Verein.
Absolut. Ich glaube eben, sie sind auch halt sehr ähnlich wie bei Aarau oder vielleicht sogar noch ein bisschen prekärer ist bei ihnen einfach eben das Finanzielle, oder? Weil sie sind eigentlich angewiesen darauf, dass sie früher oder später wieder in die Super League kommen. Sonst, eben, es sieht auch jetzt schon, es gab so, letzte Saison sind sie mal kurz vor dem Konkurs gestanden. Ja. Also ist einmal das Gerüchtli umgegeistert, dass man vielleicht sogar noch Dritter werden aus Aarau-Sicht. Dann können sie vielleicht lange, weil Thun irgendwie arg angeschlagen ist. Und jetzt haben sie wieder einen Investor gefunden. Ich glaube, sie müssen auch irgendeinmal wieder ruhen. Nehmen wir das halt auch mit den Kosten zu, so Stockhorn Arena, Top-Stadion, eines der schönsten, finde ich, in der Schweiz. Oder? Aber ja, musst du auch irgendwie finanzieren, dort können zu kicken. Ja. Und ich glaube, mit der Challenge League holst du das nicht
auf. Wenn er schwierig.
Ja. Also von dem her gesehen, nein, ich drücke ihnen auch den Daumen. Ich finde das ein wunderbarer Verein. Und hat ja jetzt auch gerade so in meiner Fußball-Ära bisher wunderbare Geschichten geschrieben mit der Champions League-Teilnahme und so. Also,
grosse Momente.
Grosse Momente, absolut. Legendäre Momente mit Hans-Peter Latour.
Ja, da habe ich übrigens eben letztes Mal gerade Kontakt gehabt mit dem Hans-Peter Latour wegen dem Gilles Hemmi.
Ja.
Mit dem Platzwart Pharao, wo auch in dieser legendären Szene oder Video vorkommt, mit dem Trikot anlegen, Herr Meier, die Seite Grenne von diesem Video.
Ja, genau. Alle Gilles.
Alle Gilles. Travail. Ja, aber und ich glaube, gerade darum oder auch wegen so Figuren wie der Hans-Peter Latour hat man Thun einfach gern.
Mhm.
Also, ich habe so den Eindruck, es ist Thun, man mag es denen gönnen im ganzen Schweizer Fußball. Habe ich so den Eindruck.
Ja, ja.
Es ist nicht so ein Hass-Club oder. Wo man sagt, ah, Thun, nein, Thun nein, hat, die mag ich gar nicht.
Nein, Thun hat eigentlich wirklich. Gegen Thun hat irgendwie niemand etwas so richtig. Ist ja irgendwie, aber allgemein habe ich das Gefühl, so Berner Fußballvereine, auch IB, ich habe da letztens mal so ein bisschen die Fanrivalitäten aufgearbeitet, aus Aarauer Sicht auch. Und es ist wirklich so. Auch dort habe ich schon mit ein paar Leuten, so, ich sage jetzt mal so Szenenkenner geredet. Und ich glaube, ja, Bern. Momentan, IB wird mich manchmal jetzt ein bisschen belächelt, weil sie halt zuoberst stehen und jetzt vielleicht so fantechnisch nicht ganz so grosse Kurve haben wie Basel oder der FCZ. Aber ja, also wirklich ein Hass oder Rivalität oder so. Meinst ist
ja mittlerweile?
Ja, gegen IB nicht. Und bei Thun ist genau das Gleiche. Also ja, zwischen Aarau und Thun knistert es manchmal auch ein bisschen, aber ich finde, das gehört auch dazu, wenn man so sportlich die, sage ich jetzt mal, die grössten Rivalen sind. Aber sonst so wirklich. Wie gegen Baden oder so ist das nicht so. Also von dem her gesehen, ich glaube, gegen das Szenario hätte niemand etwas. Und ich bin überzeugt, ich glaube, schon in der letzten Barrage gegen GC haben wahrscheinlich so im Schweizer Fußball mehr Menschen im FC Thun den Daumen
gedrückt. Ich glaube, das hat ja Abrashi auch gesagt. Denn ich glaube, die ganze Fußballschweiz ist heute gegen uns, ja. Und wir haben es allen gezeigt.
Ja.
Das ist eher eine Legende, der Amir Abrashi.
Ja. Übrigens kann ich so lachen. Gianni Wieler ist ja Thema Abrashi ist ja noch einen guten Fehler unterlaufen.
Wir haben ihm alle gesagt, du Gianni, was ist, wenn jetzt da irgendjemand die Frau geschrieben hätte oder weiss, irgendwie, du Schatz, ja. Wenn kommst endlich heim, ich habe Lust auf dich.
Es ist einfach vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, also er hat, ist eigentlich eine coole Idee gewesen, oder? Aus dem Studio aus hat er FaceTime gemacht mit dem Amir Abrashi, der irgendwie in der GC-Kurve gestanden ist, weil er irgendwie gesperrt war in diesem Spiel. Ist letzte Woche gewesen, ja? Letzte Woche im Parallelspiel, glaubst du, wo du in Genf bist, irgendwie so. Ist, nicht, okay. Ja, auf jeden Fall, unter der Woche war das Spiel gewesen. GC hat Heimspiel gehabt und dann hat er aus dem Studio hat er FaceTime mit Call gemacht, mit Amir Abrashi. Und dann halt, ja, ich nehme an, er hat einfach den Bildschirm angezeigt in der Live-Übertragung und dann hat halt irgendjemand von seinen Kollegen oder so oder von seiner Verwandtschaft hat halt irgendwie gecheckt. So, sein Screen ist gerade live im Fernsehen und hat ihm von Nachrichten schicken, was dann oben eingeblendet hat. Aber es war noch eine moderate Nachricht gewesen.
Ja, definitiv.
Irgendwie heute bist du so lustig oder so.
Genau, also nicht irgendwie pikant oder so. Man hätte ihn reinlaufen lassen.
Ja, ich glaube, ich kenne ein paar Kandidaten, die bei mir wahrscheinlich anders würden schreiben. Ja, okay. Liebe Grüße gehen raus. Und dann natürlich auch noch ein bisschen dafür ausgelacht. So, ich bin wieder dran. Ich habe noch Schlagzeilen mitgebracht, die ich sehr spannend finde, und zwar von der Sportschau. Und zwar heisst sie «Der Heimvorteil Ballkinder steht vor dem Aus». Und zwar geht es in dem Artikel darum, dass in Italien und England verzichtet man auf die Ballkinder. Also nicht gänzlich, aber die Bälle werden auf Hütli gestellt. Und die Hütli sind alle so 5 Meter hinter der Einwurflinie. Und alle Spieler müssen den Ball, wenn er rausgeht, müssen ihn in den Hütli holen. Und dann ist quasi, können die Ballkinder das Spiel nicht mehr verzögern. Und die DFL, also in Deutschland, ist man das zusammenprüfen, ob man das einführt. Ich glaube, gewisse Vereine haben es auch schon. Zum Beispiel bei Bayern wird das schon so gemacht. Und ja, ich finde es auch interessant, weil ich komme jetzt wieder zurück auf das Spiel in Garouche. In Garouche, die Balljungs sind rotzfrech gewesen. Also der eine hat am Georgiev noch so halb den Ball angeschuttet. Also, Georgiev wird den Ball nehmen und er hat den Balljunge einfach den Ball so angekickt, sodass er wegspickt. Bei einer anderen Szene hat einer den Ball so lange gehalten, bis der Assistenztrainer halber auf ihn losgegangen ist. Also, es ist drunter und drüber gegangen, weil die Balljunge ziemlich klar
geschult worden sind
vom Heimteam, um das Spiel zu verzögern. Und jetzt ist natürlich die grosse Thematik. Ja, muss das fairer werden? Oder ist der Heimvorteil Balljunge eigentlich voll okay? Ich weiß es nicht, aber Fakt ist ja schon, den gibt es.
Den gibt es definitiv. Und du merkst auch, 90. Minute, wenn du am Spielfeld dran stehst, bereit machst für Interviews oder so und so eine Szene mitbekommst, dann sagt der Heimspieler, ein Ballbub schon, hey, Piano, jetzt gell, ist der Ball nicht schnell oder so, wenn er gerade dort in einen Zweikampf rausgeht. Und ja, dann merkst du, wie sich der Ballbub so langsam Zeit lässt und sich bückt und der Gegnerspieler kommt und sagt, oh, los. Ja, aber es ist noch schwierig. Ist es, müssen wir es regulieren? Muss man es regulieren? Oder?
Vor allem, eben, also es gibt im Fall jenste krasse Beispiele. Also der Nassar bei Chelsea ist er ja mal glaub, sogar gesperrt gewesen, glaub, weil er irgendwie halb auf dem Balljunge losgegangen ist.
Ich glaube, in Rom war doch auch mal etwas, wo er nachher den Ball auch wieder zurückgeschossen hat. irgendwie so.
Also es kann dann eben schon noch eskalieren. Also, ja. Ich mag mich bei Zara auch noch erinnern mit dem Stefan Keller, wo er sich ja mal ein bisschen verzettelt hat, oder?
Stimmt.
Ja, weil... ich glaube, Zara hat er mal einen Balljunge zusammengeschissen, weil er schnell genau am so Gegner den Ball geht. Und dann gefällt das gehe ich nicht.
Ja. Ich finde, dem ist so ein bisschen. Also, das Zusammenschissen, das sind Nachwuchs-Shooter, kleine Buben, Fans. Also, gerade so emotional auf die losgehen. Also, das finde ich dann, ja, wirklich unterste in dem Sinn. Also, wenn man da als Spieler oder Trainer oder Assistenztrainer die wirklich gerade zusammenfällt und so. Ich glaube, wenn es so in einem moderaten Rahmen bleibt, so ein bisschen die Psychospiele. Mm.
Hey, es ist mega schwierig zu sagen, weil eben das, was du sagst, ist ein mega wichtiger Punkt. Ich erlebe aber wirklich auch immer wieder an diesen Matchen, dass die sind so im Tunnel. Also Trainer, Coaching, Spieler, die checken in dem Moment wie nicht so, ey, ich kann den 12-jährigen Beruf jetzt nicht Sau machen. Der kann nicht mehr. Ja, ich find's insofern jetzt einfach interessant, weil ich glaube, Top-Ligen machen es oder führen es langsam ein. Und die UEFA will aber noch nichts davon wissen. Das ist auch noch spannend. Ich werde sicher auch mal noch schnell bei der SFL nachfragen, wie es da aussieht. Aber ich glaube, es ist einfach, man müsste wahrscheinlich auch irgendwann vereinheitlichen, weil es ist ja dann auch komisch, wenn in der besten Liga der Welt das Prinzip angewendet wird und nachher spielen sie aber europäisch. Und dann läuft es dann aber gleich, wenn die Heimspiele haben, dann wird mit den Hüten gemacht. Und wenn dann die auswärts müssen, ja, wird es nicht. So, ja, dann ist es ja irgendwie auch nicht mehr fair. Ja, das ist eine spannende Thematik. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, ich habe noch von einem Fall gehört, also Fall, wo, vom Zürich-Derby, wo ein Ballbub wirklich bei der Südkurve eigentlich auf dieser Seite gestanden ist. Wirklich Kapuze oben und alles. Und halt, es war ein GC-Heimspiel, also es war ein GC-Nachwuchsspieler, der da gestanden ist, der nachher gesagt hat, ja, er tut sich so verpacken, nicht, dass jemand merkt, wer er ist, weil er da mit dem GC-Dings vor der Zürich-Kurve steht. Also das finde ich...
Ja, das ist heftig.
Das ist der heftig, wenn so kleine Buben vor so Kurven... Also nicht, dass es gefährlich ist, aber es ist laut, es ist emotional hinter dir. Also,
ja. Ja, und also, gell, dass mal ein Böller runterfliegt, ist auch kein, also, kann passieren, oder? Und das wäre dann natürlich
genau, auch... Genau, aber eher so Sachen, das würde dir das wie vermeiden, also dass da gar keine solche kleine Juniorinnen oder Junioren irgendwie... ja, zu nahe an den Fans sind oder an den gegnerischen Fans oder so und dort vielleicht noch etwas abbekommen, unabsichtlich.
Ja, klar. Ja, schauen wir, wie es sich entwickelt. Wir müssen ein bisschen machen von der Zeit her. Du hast noch, glaubst du, Schlagzeilen?
Darfst wählen. Es geht eins um europäischen Fußball, ja. Unsere Schweizer Clubs oder die Verletzungspech beim BSC IB.
Wir haben viel über IB schon geredet und wahrscheinlich muss man dort... Der Platzwart, Innenverteidiger, nächste Woche machen. Ja. Der Joel Mannen wird wahrscheinlich mal Personallisten durchgegangen sein, um mal zu schauen, wer alles shooten kann.
Ja, generell. Es sind gesperrt, Monteiro gesperrt, Ugrinic gesperrt, verletzt. Also,
nein, super. Es läuft.
21 auflauft da gegen Lugano.
Es läuft. Darum, und ich glaube, das ist aber gut, weil ich glaube, in dem Fall die letzten Schlagziele haben wir wahrscheinlich gleich.
Ja, ich habe vom Petric ein Zitat, das bei uns auf Blue News Online ist. Für den Schweizer Fußball ist es ernüchternd.
Ja.
Das war hauptsächlich bezogen auf die Niederlage von IB auswärts in Gelsenkirchen. Ja. Aber handkerum kann man sie auch nehmen auf die Match gestern. Klar, ja. St. Gallen gewinnt, holt die ersten drei Punkte gegen Larn, der riesen Club aus Nordirland. Der Pflichtsieg, aber Lugano verliert auch klar. Also, ja, es läuft nicht so gut europäisch.
Ja, ich habe ein Schlagziel zu dem Thema rausgeschrieben, wo es einfach darum geht, dass wir aus dem UEFA-Ranking, aus dem Platz 15 könnten rausfallen könnten. Dänemark ist, glaube ich, eine Haaresbreite noch entfernt, 0,1 Punkt. Mhm. Wenn man auf den 16. zurückfallen würde, würde es bedeuten, dass man den Zweitplatzierten nicht mehr Quali für die Champions League könnte spielen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja jetzt nicht mega dramatisch so. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, wenn sich das dann nachhaltig so festsetzt, ja, die Share geht halt immer weiter auseinander. Und wir sind schon darauf angewiesen, dass wir ein bisschen den Anschluss an Konkurrenz packen, dass man weiterhin Vereine in die Champions League einbringt.
Ich glaube, wir sind etwa gleich alt, oder? Plus, minus.
Ja,
plus minus. Also ich bin aufgewachsen mit am Dienstagabend SRF schauen, FC Basel, magische Nacht, Champions League, Erfolg. Und ich weiß nicht, wie oft dass wir das noch werden haben. Weißt du, so grosse Spiele, irgendwie eine K.O.-Phase erleben von einer Schweizer Mannschaft. Also ich glaube, da müsste es sehr mit außerordentlichen Sachen zu und her gehen, dass wir so Nacht noch mal erleben. Und das finde ich eigentlich auch schade. Die heutige Jugend, weiß nicht, wie viel K.O.-Spiel, Achtelfinale oder so, sie werden mit Schweizer Mannschaften in der Champions League gesehen.
Ja.
Wir. Also nicht, dass wir gerade verwöhnt sind worden, aber es hat ja gleich immer die grossen Highlights gegeben.
Ich weiss nicht, inwiefern man jetzt IB aktuell einen Vorwurf kann machen kann. Halt es ist einfach eine Krise, wo ganz viel Pech noch dazukommt. Und das sind halt die Mechanismen im Fußball, dass, wenn es mal sportlich nicht läuft, eben entlässt noch den Trainer. Und dann sammelst du das Pech oder ziehst das Pech halt einfach an. Und in so einer Phase sind es gerade, dass du europäisch nicht performst, ist irgendwie auch völlig logisch und finde ich auch entschuldbar. Sie haben jetzt auch zuletzt gute Kampagnen gezeigt gehabt. Ich habe jetzt die unter dem Wiki eigentlich so schlecht gefunden, wo sie gespielt haben. Und sie sicher wenn du jetzt anschaust, so, ich glaube, in der Champions League hätte es Platz für eine gute Mannschaft, Schweizer Mannschaft, die in Form ist. Ich glaube, da könnte das IB in Form einigermaßen auch Punkte sammeln in der Champions League. Aber so jetzt gerade wird es halt schon verdammt schwierig.
Aber wo würdest du denn die Schweizer Mannschaft sehen? Jetzt unabhängig, welche das es ist. Also, weißt du, siehst du irgendwo in der Top 24 innen?
Also, ich sage jetzt mal. Das
müsste eigentlich schon der Anspruch sein.
Ja, wenn. Ich meine, du schaust über auf Frankreich und klar, Ligue 1 ist dann schon nochmal ein bisschen, sag jetzt mal besser, aber ich meine, es tat Brest. Also, das ist jetzt keine Übermannschaft. Also, die sind in der Liga in den 13. oder so. Also, und die sind
viert jetzt aktuell.
Ja. Jetzt in der Liga?
Nein, in der Champions League, in
dieser
Riesentabelle.
Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, was der aktuelle Stand ist, aber ich habe gesehen, die sind relativ schwierig in der Liga. Ja, sie sind 11. Also, 13 Punkte werden gesammelt in 10 Spielen. Wenn du das IB in einem Normalzustand in einer Liga einsetzen würde ich jetzt auch sagen, die würden ungefähr können im Mittelfeld mitheben, oder? Und darum habe ich das Gefühl, wenn du es siehst, dass die so performen können in einer Champions League und zum Stolperstein für grössere Mannschaften werden, also, wieso sollte uns das auch nicht können gelingen? Oder der Spitzenmannschaft zumindest, oder? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Anschluss irgendwie wieder kann herstellen. Oder, also, momentan hat man noch mit 15, ist man immer noch gut positioniert, aber es ist umso wichtiger, dass jetzt eben vor allem auch auf IB habe ich jetzt keine grosse Hoffnung mehr, aber Lugano und St. Gallen ist einfach wichtig, dass die performen. Ja.
Definitiv, eben, dass die möglichst viele Punkte sammeln für den Schweizer Koeffizient. Also eben, dort müssen eigentlich alle Schweizer Fußballfans in dem Moment IB, Lugano und St. Gallen-Fans sein. Ja, dem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag Abend, finde ich. Also dort geht es wirklich darum, für den Schweizer Fußball.
Also ganz ehrlich, aber ich habe gestern reingeschaut bei beiden Spielen. Ja, also Lugano desaströs, weil ganz ehrlich, das ist ein Gegner, den man muss schlagen als Lugano, dass du dann dort 1-4 drunter kommst. Immerhin hat der Grocciatorti noch drei relativ klare Worte gefunden in den Interviews, die er dazu gegeben hat. Aber bei ihnen kann man jetzt sagen, okay, ist es einfach mal ein Ausrutsch gewesen. Sie haben also schon 6 Punkte geholt in den ersten 2 Spielen. Und St. Gallen ist schon, vor allem bei St. Gallen enttäuscht sich halt insofern ein bisschen, weil ich meine, da ist ja so eine Euphorie da. Ich meine, gestern waren in Belfast über 2000 Menschen aus der Ostschweiz, oder? Also die haben Choreos gemacht und alles. Die haben so einen Anhang dort dabei. Also die sollten eigentlich...
Jetzt müssen sie es einfach irgendwie noch... Also nicht der Anhang, der performt ja auch in der Liga, aber die Mannschaft, der fehlt ein bisschen das Resultat.
So schade eigentlich, weil sie haben ja zwischendurch wirklich einen riesen Fußball gezeigt. Also, ja. Ich hoffe, es kommt. Es kommt einigermaßen wieder. Übrigens, einfach noch zur Einordnung, das habe ich gestern so lustig gefunden. Larne, zum ersten Mal überhaupt spielt eine nordirische Mannschaft mit in im europäischen Wettbewerb. Und da hast du das erste Stadion angeschaut und dachte, hä?
Das ist nicht das Stadion.
Das ist gar niemand. Das ist ja gar niemand dort, außer die St. Gallen-Fans. Sie sind die keine Fans. Und dann, okay, es ist Stadion von Belfast, weil Larne spielt eigentlich in einem Stadion, wo eine Kapazität von 2.500 Menschen hat. Also, die spielen in einem Mini-Stadion. Ja. Krass.
Ja, von uns war der Stefan Flückiger draußen, also in Belfast. Und er hat schon gesagt, weißt du, in der Stadt, aber das interessiert niemand, dass Larne jetzt dort ist in dem Sinn. Weil, und Fußball, der, glaube ich, noch einen schwierigeren Stellenwert hat im Vergleich mit Rugby.
Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen. Hey, bevor ich dich hier weiterziehen lasse, müssen wir noch ganz schnell, eben, ich habe noch ein bisschen aufgerufen zum Fragen stellen.
Oh, ja.
Wir gehen sie einfach ganz schnell durch. 2, 3. Bevor wir hier einen Schlusspunkt setzen. Und, aber das ist auch gut, wenn wir mal kurz antworten müssen. Das ist eine Kurzfragerunde. Schönste Stadion in der Challenge League, fragt Tomsi.
In der Challenge League am meisten Charme hat das Brückli-Feld und das schönste ist die Jockon Arena.
Ja, ich sage jetzt einfach. Gut, wenn ich jetzt. Das Brückli-Feld nenne ich jetzt natürlich nicht, weil. Aus bekannten Gründen, Stockhorn Arena wäre jetzt langweilig, finde ich wirklich auch sehr schön. Ich nehme jetzt halt noch das Rheinpark-Stadion dazu. Nicht einmal wegen der Arena selber, auch weil die Aussicht einfach richtig geil
ist. Das ist übrigens das Thema heute in der Sendung, der Rhein, die Aussicht aufs Schloss.
Ja, so, dass ich ja und das Bergpanorama im Hintergrund und so, ist einfach,
das stimmt.
Ist einfach geil. Also vor allem, wenn noch so ein bisschen, ich finde so das perfekte Wetter für den Rheinpark-Stadion ist so ein bisschen winterlich, aber gleich Sonnenschein. Das ist das perfekte Wetter. Find ich,
du kannst schon reden, ich muss mit dem Nebel aus.
Aber er ist schon oft da, schon gefroren. Sehr geil, die Frage von Sandro, die geht wahrscheinlich vor allem an dich. Warum antworten alle das Gleiche bei den Interviews?
Ja, vermutlich, weil wir meistens ähnliche Sachen fragen, respektive. Ich verstehe es ja auch. Gerade so nach Schlusspfiff, du hast 90 Minuten Vollgas gegeben, hast vielleicht verloren, bist in den Emotionen. Dass du das auf dein Standard-Antworten-Repertoire zurückgreifst, habe ich irgendwo durch noch Verständnis. Aber ich muss auch sagen, wir Journalisten sind auch gefordert, dort ein bisschen kreativere Ansätze zu finden in der Fragestellung. Also dort müssen wir uns ein bisschen an der Nase
nehmen. Ja. Ja, und manchmal sind wir aber auch kein Hexenmeister. Man bringt dann auch nicht immer den Spieler, der voll in seinen Emotionen innen ist. Ja. Oder die Jungen sind dann vielleicht auch noch nervös, oder? Die sind dann.
Ja, vielleicht das erste Mal vor einem Mikrofon. Gerade in der Challenge League. Super League hat jeder, glaube ich, schon mal irgendein Interview gegeben oder so. Aber in der Challenge League ist gut möglich, dass sie das erste Mal Mikrofon vor sich haben.
Und aber eben die ersten paar Mal, wo Pascal Lorenz oder so vor einem Mikrofon hatte, ist wahrscheinlich auch nicht mega. Die grossen Aussagen. Und wenn es andersrum, oder wenn es sich vielleicht mal ein bisschen zu gut ausdrücken oder so, dann passiert das wie beim Rieder, wo er, ich glaube, den Spitznamen nachher wegen der Physikkeit, hast du die Story nie mitbekommen. Ihm sagen sogar Physi. bei Bern, weil er irgendwann mal ein Versprechen drin hat, weil er irgendwie von Physikheit geredet hat oder so im Interview. Und wegen dem ist er nachher der Physi geworden im Ding. So, ist das für die Jungen auch nicht geil, wenn sie ein gutes Interview geben. Nachher kommen sie ganz Spitznamen über. Wobei er geht eben easy damit um. Ja. Nächster Punkt. Was haben wir da noch? Der Oli sagt, keine Frage, einfach nur geil, wie ihr es möchtet. Möchtet weiter so. Okay, easy.
Danke,
Oli. Also musst du wieder mal kommen.
Habe ich Glück gehabt. Hast du gehört,
was haltet ihr von einer 16er-Liga und Challenge League mit U21-Mannschaften? Kann ich damit leben? Wenn es oben aus einer 16er-Liga gibt, denke ich, dann kann man U21-Teams in Challenge League nehmen.
Ja, das finde ich auch.
Weil dann machst du die Grösseren nicht kaputt aus der Challenge League.
Ja, genau.
Und die Kleiner aus der Challenge League können wiederum damit leben, dass
U21-Mannschaften vorinnen sind. Oder so. Und es ist ja gleich auch ausgeglichen bei U21-Mannschaften. Es ist ja nicht so, dass die alle in der Promotion League jetzt top performen. Es sind ja nicht mal alle U21 von den grossen Clubs in der Promotion League. Also ich glaube, Servette. Sind die jetzt noch? Die sind runter, oder?
Ja.
So als Beispiel. Aber ich fände das noch gut mit U21. Könnte ich auch gut leben damit.
Steigt da auch zuerst auf. Oder steht zuerst das neue Stadion? Ich habe gehört, dass es geht relativ zügig geht mit dem, oder ich vermute, es geht relativ zügig geht mit dem Stadion, weil man ein bisschen Baugesuch auferlegen kann und auf gewisse Einsprachen eingegangen ist. Und die Einsprachen gegen das Baugesuch werden finanziell, oder gehen jetzt finanziell bei den Einsprechern mehr ins Portemonnaie rein. Das wiederum könnte dazu führen, dass es vielleicht nicht mehr bis vor das Bundesgericht geht. Das heisst, summa summarum, ich gehe davon aus, man spielt vor 2030 im neuen Stadion. Jetzt ist die Frage, steigt der FC Aarau aus vor 2030? Ich bin relativ optimistisch vom Naturell her veranlagt, darum sage ich ja. Also der FC Aarau steigt vorher auf.
Sie steigen im Brückli-Feld auf und spielen die erste Saison in der Super League im neuen Stadion.
Geil, würde ich jetzt auch unterschreiben. Wobei ich hätte jetzt diese Saison nichts gegen den Aufstieg, aber das ist ein anderes Thema. So, weiter. Da fragt jemand, freut er sich aufs Spiel in Vaduz? Beste Geschäftsstellenmitarbeiter in der DJ Challenge League?
Namen nennst du nicht.
Gurtner.
Ja. Grüße gehen raus. Nein, also, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angetönt, so das Familiäre in der Challenge League. Auf Vaduz gehe ich unglaublich gern. Auch eine halbe Stunde früher. Man bekommt einen Kaffee auf der Geschäftsstelle. Man kann nochmal mit dem Sportchef oder mit dem Präsidenten reden. Man bekommt ein Schokostängeli. Und ich sehe das nicht als Bestechung, sondern eher, sie schauen zu uns, dass wir uns wohlfühlen und schlussendlich wir alle zusammen ein gutes Produkt abliefern können. Ja. Also ich freue mich auf Vaduz.
Cool. Das ist mal Wertschätzung, würde ich sagen. Okay, jetzt... Schreibt einer das Gleiche, wie wir schon beantwortet haben, die Super League grösser machen, dass das Beste für den Nachwuchs in der Schweiz wäre. Ich glaube, haben wir uns dazu geäussert. So, jemand fragt noch, wie ist es der Lückenbüßer für den Gutzi? Ja, Lückenbüßer ist jetzt ein böses Wort. Also, ich bin da vielleicht auch mal ganz froh, habe ich da ein bisschen Abwechslung. Also, Grüße an Gutzi.
Nicht monogam, der Nick. Ich sehe mich jetzt nicht als Lückenbüßer. Ich sehe mich als Gast und
Du wärst ja auch vielleicht jetzt da, wenn der Gutzi da wäre, würden wir als Dritten aufzeichnen. Wäre ja auch keine Seltenheit.
Ja.
Florin sagt oder fragt, der Reporter sollte mehr lustige Fragen stellen, damit die Interviews mal spannend werden. Stell mal mehr lustige Fragen.
Ist gut. Ich tue jetzt nur noch auf Entertainment, nur noch lustig. Nein, ihr dürft mir gerne auf Insta Fragen schreiben zu jedem Match. Ich nehme die gerne auf. Es hat auch schon gerne Kollegen, die irgendwie im Stadion waren oder so, wo gesagt haben, und was fragst du? Und dann sage ich, ich weiss auch nicht, hast du eine Idee?
Mhm.
Und dann manchmal gibt es wirklich gute Fragen von so Fans.
Ja.
Wo ich nachher vielleicht nicht 1-1, aber so die Ansätze davon tiptop einbauen kann.
Du musst halt, ich glaube, es fällt grundsätzlich so ein bisschen mehr witzig zu werden, ist auch einfacher, wenn du die Spieler kennst. Weil dann weisst du auch, wenn es es vertreibt und wenn nicht. Weil man muss ja, und das gehört ja auch zur Wahrheit, wir müssen ja schon auch, also klar, müssen wir auch können kritisch sein. Man kann sicher auch mal lustig sein, aber wir sind am Schluss auch darauf angewiesen, dass die Art und Weise, wie wir mit den Spielern umgehen, ja auch jetzt nicht zu Ungunsten von unserer Arbeit führen. Mhm. So, also wenn ja, der Spieler noch keinen Bock mehr hat, so mit dir schnorren, haben wir auch nichts davon.
Genau. Weil dann wir dürfen das sie nicht lächerlich machen. Wir wollen sie nicht lächerlich machen, sondern...
Das kannst du im Amateurfußball kannst das bringen, oder? Aber jetzt in einer...
Das ist meistens ein bisschen schwierig. Ja. Aber zum Beispiel, wo der Zibung noch im Goal war beim FC Luzern, haben die Luzern-Fans mal Eier auf den Platz geschmissen und da protestiert gegen etwas. Und ich habe dann nach dem Spiel den Zibung gefragt, David Zibung, sind ja doch schon das eine oder andere Ei kassiert in ihrer Karriere, aber ganz so viele Eier dann doch noch nicht. So ein bisschen der witzige Ansatz. Und nein, super reagiert, aber das kannst du natürlich nicht mit allen machen, im Grunde stellen. Ja, schon das eine oder andere Ei kassiert.
Und vielleicht haben sie den Match auch gewonnen dort oder unentschieden gespielt?
Weiß ich nicht mehr.
Vielleicht, wenn er verloren, ja.
Wenn
er vielleicht 4 Goal kassiert hat in diesem Spiel, stellst du die Frage vielleicht eher nicht. So. Genau. Letzte Frage, da sind wir durch. Da fragt noch jemand, wer der Schweizer Meister in dieser Saison wird. Ich bleibe eigentlich bei meinem Tipp, den ich von Anfang an hatte, und das ist Lugano.
Ja, dann haben wir den gleichen Tipp. Oh, wow. Ich habe beim ersten Saisonspiel an einen Kommentator meine Tabelle geschickt und der ist der FC Lugano zoberst.
Ja.
Ich habe das Gefühl, irgendwie, die könnten es wirklich packen. Und so wie der Präsident Geldgeber Mansueto gesagt hat, wir wollen den Meistertitel irgendwann.
Mhm. Ich traue es einfach dem Trainer vor allem zu. Das Ding ist einfach eben je nach Doppelbelastung. Oder? Wenn sie jetzt noch weiter überwintern, dann kann vielleicht der Servette auch noch mal heiß werden. Oder die sind ja auch heiß. Und vor allem eben Servette hat jetzt einfach die Belastung. Auch nicht, oder? Ich könnte sich viel besser auf den Meisterschaftsbetrieb konzentrieren.
Die sind am Köpen auch draussen. Servette. Gegen Schaffhausen.
Ah, stimmt.
Die haben nur noch eine Meisterschaft. Also ja. Nur noch eine Wettbewerb.
Das ist ja so völlig absurd. Das war ja der einzige Sieg, die Heim von Schaffhausen bis zum letzten Spieltag,
das
oder?
Das ist wirklich
crazy. Hey Chris, ich glaube, wir sind durch. Frage. Oder hast du noch einen?
Ja, hast du Nazi-Aufgebot gesehen? Vom Murat Yakin.
Ich sage nur dazu, Miro Max Mario Maria Muheim.
Korrekt. Oder? Auf den auswählen. Finde ich doch geil, aus der zweiten Bundesliga Leistungsträger, der die wichtige Teamstütze, die Chance bekommt.
Ja, also ich der spielt beim fucking HSV. Ja, also einer der grössten Vereine in Europa. Und ja, klar, die Gurken umeinander in der zweiten Bundesliga, aber so Spieler muss natürlich schon einfach auf dem Schirm haben, oder?
Aber ich finde es recht cool. Einfach auch so einem eine Chance geben, so einen können anzuschauen und vielleicht auch bei Laune zu behalten.
Ja, ja. Das, also, nein, hat er sich auf jeden Fall verdient. Ich bin auch ein grosser Liebhaber von der zweiten Bundesliga. Ich schaue gerne mal rein, wenn ich frei habe am Freitag, was sie da aufgibt.
Nachher kommen Tränen, wenn so Zuschauer aufkommen, zweite Bundesliga mit der Challenge League vergleichst.
Crazy. Also ich habe gerade letztens mit Mario Eggimann über das geschwätzt. Er ist der Vizepräsident bei Karlsruher SC, ehemaliger FCA-Spieler. Und also wenn du mit dem darüber redest, was du da für Potenzial hast, mit Gästeblöcken und eben, dann kommt irgendwie Schalke oder Hertha oder HSV und dann ist einfach deine ganze Arena ausverkauft an einem ganz gewöhnlichen Meisterschaftsspiel.
Das ist
eine andere...
Haben auch ein bisschen mehr Einzugsgebiet.
Ja, natürlich.
Oder ist aber gleich. Ist schon immer so, wenn du so Zusammenfassungen schaust, 33'000 Fans, oder?
Klar, eben, und also, meine, wenn du jetzt so gerade Schalke-Spiel nimmst, schaue ich jetzt natürlich auch noch mal mit einem bisschen genauer an, weil die Partnerschaft jetzt mit anderen haben, aber ich will so, also dort ist alles in Scherben momentan. Aber was der Verein hat und was immer bleibt, ist eine riesige Fanbase. Siebtgrößte Verein, glaube ich, weltweit. Und der Verein könnte wahrscheinlich auch noch eine Liga weiter, aber und die würden dem immer noch. Also, das wäre egal, oder? Also, das ist schon beeindruckend.
Aber nicht in Wehmut sein. Wir genießen heute das Rheinparkstadion.
Also.
Mit 1987 Fans.
Sehr schön. Ich hoffe, du machst mir wieder so ein schönes Intro, wie du das letzte Mal gemacht hast.
Ja, Joel, mal, ich schaue das mal genau verraten.
Das ist nicht, dass du dich dann auch noch verletzt, gell? Chris, schön, bist du da gewesen.
Cool gewesen. Spass gemacht.
ich würde mal, nein, ich sage jetzt mal nicht Hopfadutz, ich weiß nämlich, wer hast du gesagt, haben sie heute
Samax.
Samax.
Ja, ja, könnte ein guter Match werden.
Ja, ich hoffe es für dich, dass es ein guter Match
wird. Eben, so schönes Unentschieden, da haben wir etwas darüber zu berichten. Also. Niemand ist wirklich hässig.
Gut.
Das ist doch super.
Also, ich wünsche euch, wir hören uns wieder. Tschüss zusammen.